Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal spreche ich über den Alltag, Aufgaben und Karriere von Softwareentwicklern. Als ich vorhin hier so unter dem Tisch lag und Kabel sortiert habe, da ist mir in den Sinn gekommen, dass ich dir noch ein Video über die schlimmsten Erlebnisse oder Kriegsgeschichten, die mir passiert sind im Leben als Softwareentwickler, schulde. Dementsprechend habe ich mal so ein bisschen gegrübelt, was ich so in den letzten 20 plus Jahren erlebt habe und habe da jetzt hier mal die sechs schlimmsten Fails oder die prägendsten Fails zusammengetragen. Einfach aus dem Grund, weil es wirklich wichtig ist, dass du siehst, dass Probleme und auch wirklich große Probleme, das, was für mich Kategorie Epic Fail ist, wo Projekte wie scheitern können, dass die jedem passieren und dass man da auch wie drüber reden muss. Also man muss lachen können, man muss drüber lachen lernen. Manchmal dauert das doch erst ein paar Jahre. Und es ist eben auch gut, aus den Fehlern von anderen zu lernen. Also mir hilft das immer zu sehen, was andere falsch gemacht haben und wie ich das bei mir auf meine Arbeitsweise quasi übertragen kann. Dementsprechend habe ich mich jetzt mal auf 6 technische Sachen beschränkt, so Zwischenmenschliches habe ich weggelassen, weil das wäre wie nochmal was Eigenes, aber da können wir am Ende des Videos ja nochmal drüber sprechen, ob dich sowas überhaupt interessiert. So, ich fange einfach mal mit dem ersten Fail an den ich mich noch sehr gut erinnere und der liegt wirklich sehr lange zurück. Ich glaube, ich war 17 oder 18, als ich meinen ersten Job als Netzwerker hatte. Ich habe ursprünglich so mit reiner IT-Geschichte angefangen, also Netzwerke verbunden und dann Software installiert und so ein Zeug, bevor ich dann quasi zur Programmierung gekommen bin. Und da war es so, ich habe mit einem Fitnessstudio gearbeitet. Es gab so verteilte Systeme, also sprich, wir hatten irgendwie 2 oder 3 Clients und den Servern noch im Chefbüro stehen und das Ganze war dann so mit Token Ring Netzwerk verbunden, also wirklich so ganz, ganz alte Netzwerkkabel. Und da war mein Job im Endeffekt mal, um zu testen, ob ich als Netzwerker geeignet wäre, ob ich so was machen kann, anstatt normalen Job dort, sollte ich immer die Systeme auf den neuesten Stand bringen und ich wollte ein neues Backup-Programm einspielen. Und dafür musste Festplatte eingebaut werden, also neue Festplatte rein und dann muss quasi das Programm installiert werden und alles auf die neue Festplatte. Festplatte eingebaut, Windows eingeschaltet und das war noch zu Zeiten, wo wir Windows 95 UGOT-A hatten, also ganz, 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 ganz alt. Und dann habe ich festgestellt, oh, die zweite Festplatte, die ist ja noch gar nicht formatiert, die kam also komplett unformatiert daher, die formatiere ich dann mal. Und während ich da so ein bisschen vor mich hingearbeitet habe und jetzt die jeweiligen Formatierungsbefehle eingegeben habe, habe ich noch ein bisschen mit der Kollegin vor Ort gequatscht und tippere so ganz locker ein Format. Und du kannst es dir denken, ich habe die falsche Festplatte angefangen zu formatieren. Ich habe die Hauptfestplatte von dem Haupt-PC angefangen zu formatieren. Also die von dem PC, der wirklich wichtig ist, ohne den das Studio gar nicht läuft, ohne den keine neuen Mitglieder momentan in das Studio eintreten können, über den ich feststellen kann, wie viel bezahlt wurde und so weiter und so fort. Genau den PC habe ich angefangen zu formatieren und es hat einen Moment gedauert, bis ich dem gewahr wurde und dann habe ich gedacht, oh holy moly, eben ganz, ganz jung zu der Zeit und das war mein erster großer Fail, bei dem mir dann wirklich schockartig bewusst war, dass ich jetzt den Laden zum Erliegen bringe, zumindest in dem Sinne, dass keine Mitglieder mehr einchecken können und dass wir auch nicht tracken können, was die Mitglieder machen und wie viel sie an Kosten haben. Und das sackte ganz langsam ab und ich kann mich gut daran erinnern, dass die Kollegin das merkte an der Art, wie sich meine Hautfarbe veränderte. Ich muss sehr, sehr blass ausgesehen haben und sie hat mich gefragt, ob es ein Problem gibt und ich habe da ein bisschen rumgedruckst und habe als erstes mal den Formatierungsprozess abgebrochen, weil ich dachte, ich bin clever. Dachte, wenn man das anhält, dann ist ja vielleicht noch was zu retten. Auch da eine Lektion aus dem Leben. Nein, es ist nicht zu retten. Wenn die Formatierung erstmal anfängt, dann hat man nur einen inkonsistenten Zustand. Das war der Moment, an dem ich dann wirklich realisiert habe, oh Gott, jetzt ist die Kacke am Dampfen, sprichwörtlich. Was tue ich? Entweder weglaufen oder irgendeinen Weg finden, das Ganze in Ordnung zu bringen. Windows neu zu installieren, Netzwerk neu zu installieren und die ganze Software draufzupacken, wird 3 bis 4 Stunden dauern. Das bedeutet, bis in den normalen Betrieb hinein. In der Zeit kann eben keiner in das Studio kommen mit so Eintrittskarten. Habe dann versucht, mich zu sammeln, da kann ich mich sehr genau dran erinnern, bin durch etwas nervös durch die Gegend gelaufen und dann mit der Kollegin, die sehr ruhig war, dann festgestellt, okay, wir können diesen PC nicht nutzen, Wie kommen jetzt die Mitglieder dann hinein? Man kann im Notfall die Mitglieder nach ihrem Namen fragen und an einen ganz anderen PC viel weiter weggehen und dort sie reinlassen. Okay, das war das halbe Problem, was ich damit beseitigen konnte. Und das andere halbe Problem war, ich musste alles nochmal neu installieren. Ja, Kategorie Lernen durch Schmerzen. Ich wusste, wo alles liegt, also bin ich dann ins Chefsbüro reingelaufen, habe dann mir die gesamten CDs und auch die ganzen Lizenzen zusammengesammelt. Versucht nochmal tief durchzuatmen, aber ich weiß, dass ich eigentlich die ganze Installation durchgezittert habe. Nochmal alles neu drauf, das Windows drauf, das Antivirus drauf, das Office-Paket drauf, dann die eigentliche Software drauf und hoffen, dass das Netzwerk funktioniert, weil das war zu damaligen Zeiten immer noch ein Riesendrama wegen der Token Ring-Netzwerke. Am Ende war alles gut. Ich war noch, glaube ich, 4 Stunden fertig und man konnte dann die Kunden wieder ganz normal an dem Haupt-PC bedienen. Und in der Zwischenzeit saß ich da einfach vorne. Alle guckten auf mich. Jeder, der reinkam und der reingehen wollte, wurde mit den Worten begrüßt. Wir haben da ein technisches Problem. Kommen Sie mal hier lang, geben Sie mir mal Ihren Nachnamen. Und alle guckten mich an, weil sie wussten, ich bin das technische Problem. Sie wussten zwar nicht, was ich verbockt habe, aber ich war Teil des technischen Problems. Gelernt für mich habe ich daraus, bestimmte Dinge einfach dreifach zu checken. Also für mich heißt das inzwischen ja wirklich immer Triple Check. Wenn ich Daten, ganz viele Daten lösche oder wenn ich irgendwas wirklich final in Betrieb nehme, mache ich einen Triple Check und auch wirklich einen Triple Check mit so absolut Tunnelblick. Und ich sage dann auch, lass mich in Ruhe, ich muss es jetzt ganz in Ruhe machen, ich muss mich konzentrieren. Das habe ich für mich mitgenommen und einfach auch darauf zu drängen und immer darauf zu achten, dass ich immer für den Notfall ein Backup habe. Also Backup, 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 das zieht sich auch durch die anderen Themen noch so ein bisschen durch die anderen Fails, ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich bis heute so ein bisschen noch mitnehme von dem ganzen Ding, dass ich in dem Moment nicht die Wahrheit gesagt habe, dass ich nicht gesagt habe, ich habe alles falsch gemacht, ich habe alles aus Versehen falsch formatiert, sondern gesagt habe, ja, es gab da ein Problem beim Update, was formal ja korrekt ist. Aber eigentlich hätte ich damals auch die Wahrheit sagen können, aber ich meine, ich war 17 oder 18, ich meine, da weiß man sowieso noch nicht, wie einem geschieht, wenn denn quasi wirklich einfach alles zusammenbricht. Etwas später, mein zweiter Fail, war, nennen wir es mal das verschobene Komma. Das war, ich glaube, da war ich in der zweiten Firma und also das zweite Startup-Unternehmen, was ich hatte. Damals hat man noch nicht Startup gesagt, da war es einfach das zweite Unternehmen. Und da haben wir für ein Tennisturnier eine Software programmieren sollen, mit der man Plätze reservieren kann. Also Leute haben angerufen im Callcenter, dann wurden Plätze reserviert, alles eingegeben, alle Kundendaten und dann wurden daraus Rechnungen versendet und Lastschrifteinzüge generiert. Relativ einfach vom Konzept her. Wir haben alles fertig programmiert und das war, kann mich recht genau erinnern, eines der ersten C-Sharp ASP.NET Projekte, was ich gemacht hatte mit einem Kollegen zusammen und als Grundlage diente eine Access-Datenbank. Da kann ich mich auch dran erinnern, weil das eigentlich eines der großen Probleme dabei war. Wenn man nämlich mit unterschiedlichen Formaten arbeitet, vor allen Dingen Landesformaten, lernt man dann im Nachhinein natürlich, dass nicht jedes Land dieselben Separatoren für Tausenderstellen benutzt und auch nicht dieselben Separatoren für Nachkommastellen. Eben, wir benutzen ein Komma, andere benutzen einen Punkt. Das habe ich in dem Fall vergessen, beziehungsweise alle Beteiligten haben das vergessen, was dazu führte, dass diese Software in Betrieb gegangen ist, die Kunden also Karten fürs Tennisturnier geordert haben und sich das alles um 2 Kommastellen quasi nach hinten verschoben hat. Sprich, wenn jemand für 150 Euro oh Gott, waren es damals auch noch Euro, schon Euro oder waren es noch D-Mark? Ich spüre keine Rolle. Also, wenn wir für 150 Euro etwas bezahlt haben, dann haben sie eine Rechnung von 15.000 Euro bekommen. Das Problem war nicht die Rechnung auf Papier, die kann man stornieren. Nein, das Problem war, dass Lastschriften generiert wurden in Höhe von eben 15.000 Euro. Das ist erst aufgefallen, als ganz, 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 ganz viele Lastschriften wieder zurückgekommen sind. Und auch das war der Moment des absoluten Epic Fails. Das war also zum einen, wir waren von dem Auftrag super abhängig, da waren wirklich die Brötchen dran. Und zum anderen natürlich auch, der Kunde war für uns relevant. Wir wollten ihn nicht verlieren, weil wir immer wieder Individualsoftware gemacht haben. Und dann natürlich wirklich die Peinlichkeit, wenn jemand was für 150 kauft und du eine Lastschrifteinzug von 15.000 draufballerst, ist einfach, oh mein Gott. Ja, gelernt. Gelernt habe ich tatsächlich, dass Formate wichtig sind, dass man Formate genau im Auge behalten muss. Es gab ja ein riesengroßes NASA-Projekt, wo jemand Meilen auf der einen Seite und Kilometer auf der anderen Seite im System eingelassen hat und die gegeneinander gearbeitet haben und es dann quasi zum Software-Fail kam. Das ist jetzt hier bei mir wirklich genauso gewesen. Und seitdem achte ich sehr, sehr genau drauf, wenn ich unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Formaten benutze. Das ist nicht nur bei Zahlen so und bei Währungen, sondern es ist eben auch so bei Datum, ganz, ganz beliebt, und all dem, was da so ringsrum noch geht. Also im Zahlen und Datum ist für mich eigentlich das Schlimmste gewesen. Was sich noch lohnt zu wissen, der Auftrag wurde nicht bezahlt. Wir mussten zum Glück auch keinen Regress bezahlen. Das ist auch sehr gut gewesen. Aber es ist etwas, was mir wirklich eingefahren ist und wo ich sehr, sehr viel Schiss hatte zu dem Zeitpunkt, weil das einfach die Dimensionen, die finanziellen Dimensionen waren für mich als kleinen Entwickler mit einem Kollegen zusammen einfach nicht zu überblicken. Das dritte Ding ist etwas, was du dir eigentlich fast gar nicht ausdenken kannst. Und zwar, das war noch bei der ersten Firma, beim ersten Startup, kommen morgens ins Büro, schalten unsere PCs ein. Und bei der Kollegin fährt der PC nicht hoch. Und mir fällt einfach dann schon auf, wenn wir da sitzen, es riecht komisch im Büro. Ich schalte den PC nicht, also ich schalte den PC ein, er fährt nicht hoch. Ich kriege unter den Tisch, gucke mir den PC an, denke so, irgendwie riecht es am PC sehr komisch. PC rausgeholt, PC aufgemacht, reingeguckt und tatsächlich, es roch verschmort. Transistoren waren so explodiert und an einigen Stellen war tatsächlich eine Einschmelzung zu sehen. Also einige Karten waren eingeschmolzen in die Kartenslots. Was das bedeutet war, es gab tatsächlich eine Überspannungsspitze, also wahrscheinlich durch ein Gewitter in der Nacht vorher. Genau herausgekriegt haben wir das nicht, was mal eben große Teile des Innenlebens vom PC durchgebrutzelt hat. Und du kannst dir schon denken, Backups sind wieder das Thema. Backups sind cool, man muss sie nur auch irgendwie out of office haben, also ich meine nicht auf demselben PC am besten und auch am besten nicht im selben Gebäude, das habe ich in dem Tag auch gelernt. Und wir saßen irgendwie etwas konsterniert dann da, was wir denn machen mit so einem abgebrutzelten PC. Ich hatte die Hoffnung, weil wir ja nicht reingucken konnten, was mit der Festplatte ist, dass die Festplatte nicht zu schlimm beschädigt ist, man irgendwas retten kann. Dann sind wir quasi in dem Mediamarkt von nebenan gelaufen, haben einen PC gekauft. Ich habe die Festplatte ausgebaut aus dem abgeschmurzelten Rechner, hab die in den neuen PC eingebaut als Zweitfestplatte. Und tatsächlich waren noch alle Daten drauf. Also die Festplatte hat es überlebt, aber alles andere, also sowohl die Grafikkarte hat es zerschmurzelt, als auch das Netzteil und Teile vom Mainboard hat es auch zerschmurzelt. Eine gute Sache hatte es tatsächlich, wir waren versichert gegen das, was mir eines der wenigen Momente in meinem Leben war, wo ich dachte, wow, meine Versicherung, die mir wirklich hilft. Und sie haben uns sowohl den neuen PC, den wir gekauft haben, ersetzt, als auch den Arbeitsausfall, den wir hatten, während wir alles auf den anderen PC kopiert hatten. Und hier Lehre von der Geschichte, Backup, 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 das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, aber auch zu wissen, dass der Backup allein nicht alles ist. Man braucht eben auch noch ein Backup-Device. Einer der Gründe, warum ich immer zwei Geräte habe. Falls das eine Gerät kaputt ist, kann ich auf das zweite Gerät umschwenken, weil mein Datenbackup, der liegt ja woanders, den kann ich vom zweiten Gerät nutzen. Hat sich wirklich, wirklich eingeprägt bei mir. Und ich habe hier bei mir immer Überspannungsschutzsteckdosen auch seitdem, also sowohl unterm Tisch für die direkten, für die PCs, als auch allgemein vor den PCs nochmal davor geschaltet, weil so ein Ding, wenn das wirklich einfährt bis in die Grafikkarten und jetzt eben auch bis in die Festplatten, das wäre unlustig. Wenn du überlegst, heute sind die Festplatten, ja, die M2-Festplatten, die sind ja direkt auf dem Mainboard montiert, also die würde es heutzutage auch noch richtig wegschnurzeln. Keine Chance. Dann, was haben wir noch für eine schöne Story? Ja, eine meiner Lieblingsstories, bei der ich mir die Haare raufe. Ich hatte einen Kollegen, er war sehr übereifrig und ich bin Montagmorgens ins Büro gekommen und habe schon festgestellt, dass die auf den Telefonen eben so blinky blinky gemacht hat, dass schon Kunden angerufen haben. Dann kam drauf geguckt und gesehen, oh, es gab schon sechs Anrufe und habe mich gefragt, was da los ist. Und der Kollege saß ich will nicht sagen fröhlich pfeifend, aber relativ entspannt vor seinem PC und tickerte da rum. Ich habe mir nichts bei gedacht. Ich habe das abgerufen und der erste Kunde hat schon gesagt, bei mir läuft eine Webseite nicht. Okay, shit happens. Also geguckt, tatsächlich, die Webseite lief nicht. Hör den zweiten Anruf ab, meine Webseite läuft auch nicht. Drauf geguckt, oh ja, zweite Webseite läuft auch nicht. Okay, was haben die beiden Systeme gemeinsam? Sie sind auf demselben Server und sie waren wirklich nicht erreichbar. Also Apache tot, wunderbar, festgestellt, Datenbank probiert, Datenbank hat funktioniert, super, rübergegangen, gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Ist dir aufgefallen, dass die Systeme nicht laufen auf dem Server? Er sagt ganz locker flockig zu mir, ja genau, also ich habe heute früh mal die Live-Systeme alle gepatcht und irgendwie gab es da Probleme, aber ich bin da mal dran. Und das war der Moment, an dem ich irgendwie etwas sprachlos in der Ecke saß, weil kein Normalsterblicher auf die total bekloppte Idee kommt, am Montagmorgen um 7:30 produktive Systeme zu patchen. Das ist, keine Ahnung, irgendwas zwischen ziemlich dumm oder ziemlich ignorant, ich weiß es auch nicht. Tief durchgeatmet, den Moment ertragen und seitdem achte ich sehr drauf, dass wenn Systeme gepatcht werden, dass sie immer in Randzeiten gepatcht werden, wenn möglich, kommt natürlich auf die Zeitzone an oder was man eben in der heutigen Zeit viel, viel einfacher machen kann, immer nur Teilkomponenten patchen der jeweiligen Zeitzone und dann die anderen Sachen hinterherziehen. Das ist extrem wichtig und etwas, was ich wirklich nicht leiden kann, wenn Leute ihre illegalen Finger auf dem Produktivsystem haben, während Kunden auch ganz fleißig unterwegs sind. Das ist genauso schlimm wie am Freitagabend kurz vorm Feierabend einen Rollout zu machen und dann nach Hause zu fahren. Die Spezialisten gibt es auch. Auch das habe ich gelernt, das macht man nicht. Wenn ich einen Rollout mache, ich mache nur von Montags bis Mittwochs Rollouts, Donnerstag mit viel Einschränkung. Und ansonsten warte ich immer ab, weil grundsätzlich, wenn was explodiert, dann explodiert es immer zu den Unzeiten und dann ist nie jemand erreichbar. Okay, das hat mich alles sehr geprägt, aber der Punkt, an dem ich das erste Mal mein gesamtes Geld und meine gesamte Firma habe wegschwimmen sehen, war der Tag, an dem alle meine Kundendaten verschwanden, also alle Kundenprojekte. Ich hatte zu der Zeit zwei physische Server und da waren auf dem alten Server waren quasi die Altkunden drauf, große, schwere Projekte, CRM-Systeme, große Shop-Systeme, große Verwaltungssysteme von einem Fernsehsender, vom kleinen Fernsehsender eine Webseite drauf, also nicht eine Webseite, sondern auch Bestellsysteme und alles drauf, also richtig, richtig viel. Und während wir so locker flockig im Team am Arbeiten waren, fällt mir auf, dass eine Webseite weg ist. Okay. Fällt mir auf, dass die nächste Webseite weg ist. Das kann passieren, ab und an gibt es mal Hiccups im Netzwerk, easy peasy, ist nicht so schlimm. Dann versuche ich mich einzuloggen, dann fällt mir auf, dass ich mich nicht einloggen kann. Dann versuche ich rauszufinden, ob vielleicht der Mail-Server noch läuft. Der Mail-Server funktioniert auch nur noch eingeschränkt. Datenbanken funktionieren nur eingeschränkt, Kunden funktionieren nur eingeschränkt. Auf den Server eingeloggt, geschaut und man sieht, wie Stück für Stück Kundenverzeichnisse komplett vom Server verschwinden. Das Erste, was du in so einem Moment machst, außer oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott zu sagen, ist einmal kurz im Raum rumfragen, macht einer was auf dem Server? Nö, nö, nö. Okay, keiner hat was auf dem Server gemacht. Ich sehe, wie die Daten immer weiter verschwinden und die einzig logische Erklärung, wenn keiner von uns es ist, dass es jemand anders ist, der es nicht gerade gut mit uns meint. Also im Rechenzentrum angerufen für sehr viel Geld, das kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, und gesagt, bitte nehmt sofort diesen Server vom Netz und gibt uns eine Möglichkeit, irgendwie per Telnet nochmal drauf zuzugreifen aus einer anderen Richtung. Also haben sie den Server vom Netz genommen, alle Kunden sind weg. Und ich habe mir in dem Moment überlegt, dass wenn all diese Kundenprojekte weg sind, wir ja wahrscheinlich haftbar sind für den gesamten Ausfall. Und wenn die Kundenprojekte weg sind, also richtig lange, dann wir wahrscheinlich auch noch irgendwie haften müssen für all das, was da sonst noch dranhängt, neben dem Ausfall. Reputationsschaden und sonst irgendwie was. Also mir ist so ziemlich ganz anders geworden. Ich bin ziemlich, ziemlich blass geworden. Und das war tatsächlich einer der prägendsten Momente, die mir sehr, sehr, sehr viel Angst gemacht haben. Also da reden wir über mehrere hunderttausend Euro für eine kleine Nase wie mich damals, der vielleicht irgendwie 2.000-3.000 Euro im Monat verdient hatte als Selbstständiger, war das jenseits von Gut und Böse. Und nach einer Weile stellte sich raus, dass einer von meinen Kollegen einen falschen Befehl unterm Linux-Dateisystem angegeben hatte. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Ordner zu verschieben. Und was er gemacht hat, war In dem Ordner, der alle Codenorte enthalten hat, hat er einen Move-Befehl gemacht auf einem völlig anderen Ordner im Dateisystem, ich glaube in sein Home Directory. Wieso, weshalb, warum spielt keine Rolle? Passt quasi in die Kategorie, mein erstes Problem, man musste immer doppelt, dreifach checken, hat er nicht gemacht und hat wirklich das verschoben, hat es aber auch nicht kommuniziert, aus Gründen, vielleicht hat er es nicht gemerkt, vielleicht war es ihm unangenehm, I don't care. Auf jeden Fall hat das dann das Problem lösen können. Wir konnten dann mit dem Rechenzentrum einen kompletten Restore vereinbaren. Wir haben ihm gesagt, wo das Zeug liegt. Wir haben ihm auch gesagt, welchen Job sie abbrechen müssen. Der Job lief ja noch im Hintergrund und hat weiter Daten verschoben. Und wir hatten nach rund 4-5 Stunden hatten wir die Systeme wieder am Laufen. Ich behaupte immer, dass ich an diesem Tag 20 Jahre älter geworden bin, weil wirklich mir ist sowas von der Popo auf Grundeis gegangen in dem Moment. Und es hat mir eine Menge auch beigebracht, über wie man mit Krisensituationen umgeht, aber auch wie wichtig es ist, offen zu reden, wenn man Fehler macht. Und das ist wirklich auch was ich heute immer wieder mache und auch einfordere. Wenn jemand Mist baut, soll er es sagen. Mir geht es nur darum, den Mist schnell zusammenkehren zu können. Mir geht es nicht darum, zu sagen, wer schuld ist oder wer nicht schuld ist. Das interessiert mich in dem Moment nicht. Es geht erstmal ums Zusammenkehren und um das Problem so schnell wie möglich zu beseitigen. Lektionen fürs Leben sind da ganz vielseitig. Im Endeffekt, mach sowas nicht, wenn du dir nicht sicher bist, was du tust. Und Produktivsysteme können sehr, sehr hässliche Konsequenzen haben. Wie ich dann irgendwie ein Jahrzehnt später selbst gemerkt habe, wo ich das erste Mal mich ausgetobt habe mit Multithreading, also wo du mehrere Threads laufen lassen kannst, weil ich das cool fand und weil ich dachte, ja, so Singleton ist ja irgendwie was für Amateure, das macht man nicht, ich mache immer alles multithreaded. Also ich habe eine Applikation, die viel Daten verschiebt und Daten dann eben auch noch in der Datenbank gegenkontrolliert und damit das möglichst schnell geht mit den Datenmengen, mache ich das multithreaded. Anzahl Threads festgelegt, alles super, alles klasse, angeschmissen. Und nach einiger Zeit wurden diverse Systeme ringsrum rot im Monitoring-System. Also nicht nur eins, nicht nur zwei, nicht nur drei, nicht nur vier, fünf, zehn, 20 Systeme. Alles wurde rot. Und wenn man lang genug dabei ist, dann weiß man, es gibt keine Zufälle. Und alle guckten und hat irgendjemand irgendwas gemacht? Und nein, da sagte ich nicht. Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin der Einzige, der was gemacht hat. Ich habe gesagt, ich habe ein Programm angelassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gab. Nachdem die Datenbank dann auch noch abgeraucht ist, war der Zusammenhang klar, ich war schuld. Und des Rätsels Lösung war technisch nachher ganz einfach. Wenn man multithreaded Kopiervorgänge macht von sehr großen Dateien, belastet das einfach das Dateisystem. Und wenn du Spinning Hard Drives hast, also wirklich klassisch, die sich drehen und mehrere Zugriffe nacheinander machst oder gleichzeitig, dann dauert das einfach ganz lange. Dann wird das langsam. Und alle Systeme, die gleichzeitig noch auf die Hard Drive zugreifen, die werden ja auch noch ganz langsam. Das ist das, was man gesehen hat. Also, das ist quasi IO-Lag, den du dann hast. Den sieht man doch noch häufiger heutzutage. Und dieser IO-Lag hat sich dann auf alle Umsysteme, die auf dasselbe Storage-System zugegriffen haben, ausgeweitet. Das Datenbankproblem war dann quasi etwas Separates, aber auch von mir ausgelöst, weil die Datenstruktur so schlecht war in dem Produkt, gab es jedes Mal für eine Abfrage einen Full-Table-Scan. Mit anderen Worten, man musste einmal durch die ganze Tabelle durch. Wenn man multithreaded das eben 15, 16 Mal gleichzeitig macht, dann wird ein Scan nach dem anderen Scan aufgequeued und dann ist irgendwann Schluss in der Datenbank, dann geht die auch in die Knie. Und das kam wie beides zusammen. Das war einfach nur shocking deswegen, weil ich wirklich fast ein Jahrzehnt Ruhe hatte mit ganz schlimmen Sachen und da mit wirklich Schnips alle Umsysteme auch in die Knie gebracht habe. Das war interessant, zum Glück nicht ganz so lange und zum Glück konnte ich es auch relativ schnell fixen, also einfach den Prozess abschießen, der die ganzen Multithreaded-Prozesse im Hintergrund aufgequeued hatte. Die haben sich noch einen Moment ausgetobt und dann war alles gut. Auch hier wieder so Lektion gelernt, dass man Umsysteme und die Medien, die man bedient, genau im Auge behalten muss. Also nicht nur Storage, was langsam sein kann, aber auch wenn du auf Remote was auch immer zugreifst, egal in welchem Rechenzentrum, dass es Unterbrüche in den Netzwerken geben kann und auch in den Infrastrukturen, die dort vor Ort sind, die dein System in die Knie zwingen können. So ein bisschen geht auch das Thema Timeout rein, also dass man die Systeme, die man baut, eben so harden muss, dass sie mit Timeout umgehen können. All das für mich so mitgenommen. Jo, also das waren die sechs Dinge, die mir so spontan eingefallen sind, die für mich Kategorie Epic Fail war, die mir im Bauch lagen, die mir teilweise heute, wenn ich drüber nachdenke, noch quer liegen. Also vor allen Dingen der Teil, wo alle Kundendaten verschwunden sind und wo wir da mal sehr große Unsummen von anderen Leuten Konten haben abbuchen lassen. Das liegt mir heute noch ein bisschen eigenartig. Aber man wächst eben dran. Das ist ganz simpel. Das war es jetzt eigentlich für mich. Ich kann, wenn du dich für sowas interessierst, gern noch mehr solcher Stories rauspacken. Ich kann auch mal so zwischenmenschliche Sachen rausholen. Die sind eben weniger auf Softwareentwicklung, sondern sowas wirst du natürlich in jedem Job antreffen, wo du mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Aber ich habe da so das eine oder andere auch erlebt, was mich eben zu dem Zyniker gemacht hat, der ich heute bin. Können wir mal schauen. Lass mir einen Kommentar da, wie du sowas findest, ob du selbst schon solche Erfahrungen gemacht hast, was dein größter Fail wäre. Das würde mich interessieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss. Thank you.